my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 30. Juni 2016. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Wir haben drei Beiträge. Italien für abgeschobene Flüchtlinge aus Baden-Württemberg nicht sicher. Projekt, ein neuer Bahnhof für Stuttgart und 6 Milliarden Steuergelder sparen. Fessenheim hat zum ersten Mal eine öffentliche Krisensitzung. Doch zunächst zu den Nachrichten. Asiatische Hornisse zum ersten Mal in Freiburg gesichtet. Der Haslacher Insektenkundler Klaus-Ulrich Geis hat in Freiburg zum ersten Mal die asiatische Hornisse gesichtet. In Frankreich wurde die asiatische Hornisse bereits bei Imkern zum Problem. Für Menschen ist das Gift der asiatischen Hornisse nicht gefährlicher als das der einheimischen Arten. Vespa velutina nigritorax, wie die asiatische Hornisse ornithologisch heißt, hat im Gegensatz zur europäischen Hornisse Vespa carboro einen vorwiegend schwarzen Hinterleib und gelbe Beinenden. Sie ist etwas kleiner und fliegt nicht bei Dunkelheit, während die europäische Hornisse auch nachts aktiv sein kann. Im Gegensatz zu den europäischen Arten hängt das Nest der Asiaten frei in Baumwipfeln und ist nicht an Gebäuden gebaut. Probleme mit der asiatischen Hornisse dürften Bienen bekommen. Der Neuankömmling hat die Angewohnheit, vor Einfluglöchern von Bienenstöcken zu patrouillieren und heimkehrende Bienen abzufangen. Damit stellt diese Art eine zusätzliche Belastung für die Bienen dar. Die aus Asien stammende Hornisse, welche jetzt in Freiburg aufgetaucht ist, wurde 2014 bereits in Karlsruhe gesichtet. Dorthin gelangt ist sie wohl über Frankreich. 10 Jahre zuvor, 2004, tauchte die erste asiatische Hornisse bei Bordeaux auf. Vermutlich war eine einzige Königin im Zuge internationalen Handels dorthin gelangt. Seit damals breitet sich diese Art rasant aus. Pro Jahr schafft sie etwa 100 Kilometer. 2011 wurde sie in Belgien gesichtet, 2013 überquerte sie ostwärts die Grenze nach Italien. Dann 2014 tauchte sie erstmals in Baden-Württemberg auf. Für den Regierungsbezirk Freiburg liegt jetzt die erste Fundmeldung vor. Die asiatische Hornisse darf nicht mit der asiatischen Riesenhornisse verwechselt werden. Letzteres ist in ihrer Heimat Asien bekannt für Massenangriffe auf Wespen und Bienenvölker. In Deutschland gibt es die Riesenhornisse nicht. Stuttgarter Abgeordnete erhalten mehr. Die 143 Abgeordnete des Landtags erhalten vom kommenden Freitag an eine um 2,25% höhere Grundentschädigung. Am Rande der Landtagssitzung am Mittwoch wurde das in Stuttgart bekannt. Bislang liegt die monatliche Grundentschädigung bei 7.448 Euro. Zuvor hatten die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der AfD für das übliche Verfahren bei der Diätenerhöhung gestimmt. Seit 2005 sind die Diäten per sogenanntem Indexierungsverfahren an die Einkommen der Beamten und der Arbeitnehmer in der Wirtschaft gekoppelt. Die AfD begründete ihre Ablehnung damit, dass das Verfahren nicht transparent sei. Auch der Bund der Steuerzahler forderte mehr Transparenz. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP halten das Verfahren auf Grundlage einer Messzahl des Statistischen Landesamtes für angemessen, nachvollziehbar und gerecht. Zitat: Der Geschmack der Selbstbedienung ist weg. Zu den Diäten kommt eine Pauschale für Kosten, zum Beispiel für das Wahlkreisbüro oder parlamentarisch bedingte Reisen von bislang 1.545 Euro sowie ein Vorsorgebeitrag für die eigenständige Altersvorsorge von bislang 1.638 Euro. Ein 13. Monatsgehalt gibt es nicht. Bei der Grundentschädigung steht Baden-Württemberg im Ländervergleich bislang auf Platz 6. Ganz vorne liegt Nordrhein-Westfalen mit 8.765 Euro. Geheimdienst erhält mehr Personal und Ausrüstung. Im Kampf gegen den Terrorismus setzt die grün-schwarze Regierungskoalition auf eine Stärkung des Verfassungsschutzes. Das Amt werde personell bei der Ausrüstung sowie in den Möglichkeiten gestärkt, kündigte Innenminister Thomas Strobel, CDU, am Mittwoch im Landtag an. Generell bestehe eine Terrorgefahr auch in Baden-Württemberg. Dass es noch zu keinem islamistischen Anschlag wie in Paris, Brüssel oder jüngst in Istanbul gekommen sei, liege auch an der laut Innenminister Thomas Strobel, CDU, erstklassigen Arbeit der Behörden. Die Innenexperten von Grünen und CDU, Uli Skerl und Thomas Blenke, hatten die Stärkung des Frühwarnsystems der Demokratie zuvor zugesagt. Vor allem die Prävention müsse noch besser werden. Italien für abgeschobene Flüchtlinge aus Baden-Württemberg nicht sicher. Vor zwei Wochen berichtete Radio Dreieckland über die Abschiebung eines jungen Flüchtlings aus Gambia. Er war direkt in der Ausländerbehörde in Stuttgart von der Polizei in Hand- und Fußschellen gelegt und in den Abschiebeknast nach Pforzheim gebracht worden. Am Mittwoch, den 8. Juni, wurde er dann im Rahmen einer sogenannten Dublin-Abschiebung nach Italien abgeschoben. Wie es dem aus Baden-Württemberg Abgeschobenen nun geht und auch wie mit anderen Abgeschobenen in Italien umgegangen wird, darüber sprach Fabian mit Eckhard Winter, aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart.
Wie geht es Dan Costa Njai gut zwei Wochen nach seiner Abschiebung nach Süditalien?
Er ist nach Bari geflogen worden. Er war erstmal relativ optimistisch und dachte, dort gibt es Freunde, die können ihn aufnehmen. Und die Realität war, dass die Freunde nicht mehr in Bari waren oder keine Möglichkeit hatten, ihn aufzunehmen, weil sie einfach auch auf der Straße lebten. Dan Costa Njai hat also auch versucht, im Heim, im Camp in Bari oder in den Camps, da um Aufnahme zu bitten, hat versucht auch vermutlich einen Asylantrag zu stellen, einfach in die Büros zu gehen, aber es gab nur verschlossene Türen. Er saß dann ungefähr eine Woche in Bari am Strand und Bari hat ja einen großen Militärhafen, Handelshafen, also das ist nicht so romantisch wie irgendwo so am Sandstrand, das ist ein steiler Kiesstrand. Bis das Geld aufgegessen war, es gab nichts, also auch nichts irgendwie von staatlicher Seite her. Er ist dann, wie alle anderen auch, wieder aufgebrochen und ist in den Norden gefahren, hat versucht, auch tatsächlich noch bis zum Brenner zu kommen, um den Brenner zu überschreiten, was einfach nicht möglich ist. Er wurde abgewiesen, dort ist jetzt ein 400 Meter langer Zaun und er irrte dann also nächtlich in einen Bahnhof herum zwischen Bozen und dem Brenner. Von dort aus hat er mir angerufen, auch Bilder geschickt.
Sind das für Bilder, die dann Costa Njai aus Italien schickt?
Also es sind Bilder einfach von Menschen, die auf dem blanken Boden liegen. Ja, also kein Kissen, keine Decke, nur einfach die Kleider, vielleicht einen Rucksack als Kopfkissen. Keine Dusche, keine Möglichkeit, sich zu waschen oder die Kleider zu waschen, also Richtung Verwahrlosung. Ich habe dann lange telefoniert. Also vielleicht bin ich der einzige Ehrenamtliche, der in so einer Situation einfach nicht aufgibt. Auch dadurch, dass ich Italienisch recht gut spreche und auch Italien sehr gut kenne. Ich habe dann sehr, sehr viel unternommen, um zu versuchen, ob es irgendeine Aufnahmestruktur in Südtirol gibt. Und bin dann tatsächlich nach langen Versuchen mit einem Herrn in Kontakt gekommen, der für das Rote Kreuz arbeitet. Der hat dann Costa Njai getroffen am Bahnhof in Bozen, hat versucht,
heißt,
ihm weiterzuhelfen.
Aber zumindest eine Unterbringungsmöglichkeit.
Aber es war in dem Heim, in dem er arbeitet, nicht möglich, keine Plätze. Er hat dann gemeint, er soll nach Trient fahren, hat ihm also dort die Adresse vermittelt, ist glaube ich sogar mitgefahren, um auch die Registrierung zu machen. In Trient standen so viele Leute, so ungefähr vom Brenner runter und von Verona hoch, keine Chance, irgendwo einen Platz zu finden. Also das heißt, ja, wir rufen sie an, falls irgendwas frei ist, aber es ist nicht frei.
Also Dan Costa Njai lebt jetzt auf der Straße in Italien.
Dan Costa Njai schläft auf dem Bahnhof von Trient und ja, es gibt im Grunde kein Geld, es gibt keine Zuwendung, es gibt keine also im Falle von Krankheit, irgendwie eine Sicherheit. Es gibt nichts.
Das sagt Eckart Winter, aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart. Mit ihm sprachen wir über die Situation für Flüchtlinge, die aus Baden-Württemberg nach Italien abgeschoben wurden.
Projekt ein neuer Bahnhof für Stuttgart und 6 Milliarden Steuergelder sparen. Die ParkschützerInnen machen nicht nur das teure Bahnhofskonzept Stuttgart 21 beständig mies, nun legen sie auch noch einen Alternativvorschlag vor, der jede Menge Geld spart und trotzdem mehr als ein Rückbau ist. Doch bisher bewegt sich weder bei der Bahn noch bei der Politik irgendjemand. Matthias von Herrmann, Pressesprecher der ParkschützerInnen, nennt das Spiel Beamten-Mikado.
Die ParkschützerInnen machen sich mittlerweile wieder Gedanken über Alternativen zum Bau von S21, der ja trotz aller eingetretenen Vorhersagen über die Kosten so weiter einfach weitergebaut wird. Ist es nicht eigentlich längst zu spät für Alternativen?
Es ist bei Weitem nicht zu spät, um über Alternativen für Stuttgart 21 nachzudenken. Im Übrigen ist es so, dass das Projekt Stuttgart 21 ja nicht vom Fleck kommt. Wir sind jetzt im 17. Baujahr, trotzdem sind erst 15% der Gelder ausgegeben. Es sind etwa erst 20% der Tunnel gegraben oder 25% der Tunnel sind erst gegraben. Das zeigt, dass das Projekt einfach nicht weiterkommt. Die Bahn hat bis heute kein funktionierendes Brandschutzkonzept. Die Statik für diesen Tiefbahnhof ist bis heute nicht genehmigt, nicht einmal eingereicht von der Bahn. Entfluchtungskonzept, Belüftung, also es scheitert an vielen Stellen, aber die Bürger leiden hier in Stuttgart massiv drunter, unter Lärm, unter Verkehrschaos, unter Dreck, und das Land leidet natürlich genauso, weil die Gelder einfach für den Ausbau von Nahverkehr und Strecken in ganz Baden-Württemberg fehlen.
Und was wäre jetzt eure Alternative?
Ja, wenn man nach Stuttgart kommt, sieht man als erstes mal tiefe Baugruben. Dazu muss man aber wissen, die Baugruben sind noch bei Weitem nicht so tief, wie sie eigentlich tief sein müssten für Stuttgart 21. Das heißt, die Bahn hat bisher halt das, was ohne Probleme sozusagen grabbar ist oder wegschaffbar an Erde, das hat sie schon mal gemacht, aber die wirklich kritischen Stellen geht sie weiterhin nicht an. Aber mit diesen Baugruben, die jetzt von der Bahn geschaffen wurden, kann man tatsächlich den existierenden Kopfbahnhof modernisieren. Das ist eine sehr erstaunliche Erkenntnis, die eine ganze Expertengruppe bei uns gewonnen hat und da jetzt ein Alternativkonzept schon seit etwa einem Jahr dran sitzt, ein Alternativkonzept jetzt erarbeitet hat, wie mit dem vorhandenen Bauzustand oder Unzustand, also es sind ja im Wesentlichen nur Löcher, ein bisschen ist hier und da was betoniert, aber eigentlich nicht wesentlich, wie man damit den existierenden Kopfbahnhof modernisieren kann, indem man nämlich einen Omnibusbahnhof integriert, indem man einen Kurzzeitparkplatz integriert, Fahrradparkplätze und sozusagen diesen Bahnhof dadurch zu einem Verkehrsknotenpunkt par excellence aufbauen kann. Außerdem werden Flächen frei, wenn man die Baulogistik für Stuttgart 21 endlich abbauen würde, Flächen für über 1000 Wohnungen, die dringend benötigt wären in Stuttgart. Und es würden Gelder frei, um rund um Stuttgart und bis ins Neckartal raus die S-Bahn auszubauen.
Seid ihr mit diesem Konzept schon die Bahn mal angegangen?
Die Bahn kennt dieses Konzept inzwischen. Wir haben das auch vor 2 Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt bei einer Pressekonferenz. Es wird jetzt am 16. Juli eine große Samstagsdemo geben um 13.30 Uhr in Stuttgart, wo wir auch dieses Konzept nochmal vorstellen der Öffentlichkeit und wo sozusagen sich jeder überzeugen kann, dass mit den existierenden Löchern tatsächlich auch was Konkretes angefangen werden kann. Hintergrund davon ist auch, dass es natürlich massiv Kosten sparen würde, jetzt auf einen modernisierten Kopfbahnhof umzusteigen. Wir wissen inzwischen, dass Stuttgart 21 etwa 10 Milliarden Euro kosten wird. Es gibt ja sogar bahninterne Berechnungen, die von 11 Milliarden ausgeht. Toni Hofreiter von den Grünen im Bundestag hat das immer wieder zitiert, diese 11 Milliarden aus bahninternen Unterlagen. Von daher sind die 10 Milliarden Gesamtkosten, die jetzt unsere Experten errechnet haben, sehr realistisch, ganz offensichtlich. Und die 6,5 Milliarden, die die Bahn jetzt seit Jahren vor sich herträgt, sind einfach die nächste Kostenillusion. Wenn man jetzt umsteigt auf einen modernisierten Kopfbahnhof, dann spart man etwa 6 Milliarden Euro und hat gleichzeitig noch sozusagen finanziellen Spielraum von 2 Milliarden Euro, die man für die Modernisierung dieses Kopfbahnhofs ausgeben kann. Man hätte also am Ende einen modernisierten Kopfbahnhof, man hätte städtebauliche Möglichkeiten in Stuttgart für richtig viel Wohnungen, man hätte ein ausgebautes S-Bahn-Konzept, nicht nur in Stuttgart, sondern weit ins Land raus, und hätte noch massiv Milliarden Steuergelder gespart.
Gibt es Reaktionen aus der Politik? Macht sich das irgendjemand zu eigen, dieses Konzept?
Bislang natürlich nicht, weil bislang herrscht in der Politik Beamten-Mikado. Das heißt, wer sich zuerst rührt und regt, wer zuerst sagt, Stuttgart 21 ist vielleicht doch hinterfragenswert, Stuttgart 21 sollte man vielleicht doch nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, wer eben so eine Äußerung als erster tut, auf den zeigen dann alle und dann sagen alle, hör, du bist schuld, du zahlst. Und dazu hat gerade niemand Lust, weder der Verkehrsminister Herrmann noch der grüne OB Kuhn hier in Stuttgart, noch die Bahn selber, der Bund sowieso nicht, weil der Bund ja nicht einmal Projektpartner ist. Auch die Region Stuttgart hat dazu keine Lust, aber niemand will mehr Kosten tragen. Und es ist ganz offensichtlich und systemimmanent ganz offensichtlich, dass dieses Projekt deutlich teurer wird, als jetzt die Bahn es zugibt. Wie gesagt, die Bahn gibt 6,5 Milliarden Euro Gesamtkosten zu. Wir wissen inzwischen, dass es 10 Milliarden werden. Und wer diese Mehrkosten tragen wird, steht völlig in den Sternen. Land und Stadt sagen seit Jahren, sie zahlen da nicht keine Mehrkosten. Auch die Region will nicht mehr zahlen. Der Flughafen, der hat sich auch noch an Stuttgart 21 beteiligt, der Stuttgarter Flughafen will auch nicht mehr zahlen. Die Bahn will auch nicht mehr zahlen, zumal sie es gar nicht kann. Die Bahn hat ja 18 oder 19 Milliarden Schulden als Unternehmen. Da ist es gar nicht drin, noch weitere Milliarden aufzunehmen für dieses Projekt. Also daran sieht man neben einem mangelnden oder nicht vorhandenen Brandschutzkonzept und einer nicht vorhandenen Statik ist auch die Finanzierung nicht vorhanden. Und all das wird die Politik irgendwann dazu bringen, harte Schnitte einführen zu müssen. Das Traurige ist nur eben, dass Politiker dazu neigen, diese Schritte erst dann einzuführen, wenn wirklich alles sehr spät ist und sehr viele Kinder schon in den Brunnen gefallen sind. Und nicht frühzeitig sich zusammenzusetzen, einfach konstruktiv zusammensetzen, sagen so, jetzt Situation ist richtig verfahren, wir kommen keinen Schritt weiter, wie machen wir jetzt weiter, gibt es denn tatsächlich Alternativen? Das wollen wir jetzt anstoßen, das haben wir auch schon angestoßen, mit diesem Konzept, das jetzt veröffentlicht wurde und eben mit dieser Samstagsdemo am 16. Juli um 13.30 Uhr in Stuttgart, wollen wir das weiter ja, in die Öffentlichkeit bringen, dass man jetzt umsteigen kann.
Dann wünschen wir viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Hinweis: Am Samstag, 16. Juli 2016, große Samstagsdemo der Parkschützer. Treffpunkt ist 13.30 Uhr am Stuttgarter Schlossplatz. Fessenheim hat zum ersten Mal eine öffentliche Gliessitzung. Für Jean-Paul Lacotte eine Sensation, wenngleich dies auch hätte früher kommen können. Eine der Sitzungen der lokalen Sicherheitskommission Glies wurde zugänglich für alle. Sein Bericht im Studio von Radio Dreieckland.
Mein Kompagnon hier im Studio, Jean-Paul, der hat gemeint, ja, wir haben hier nur 10 Minuten oder so ähnlich, also normalerweise braucht er mehr. Fessenheim ist ja vor unserer Haustür, sprich, da können wir immer mal vorbeischauen. Vorbeischauen konnte man auch am Montag, da gab es eine öffentliche Sitzung,
Jean-Paul. Ja, das ist die erste öffentliche Sitzung. Normalerweise die Sitzung bei den CLIS, Commission Locale d'Information et de Surveillance, sehr wichtig für die Umweltverbände, nicht nur informieren, sondern überwachen, ja. Und bis jetzt, die finden statt immer zwei, drei, viermal manchmal im Jahr in Colmar, im Conseil départemental, und durch Druck in Paris, unter anderem bei Autorité de Sûreté Nucléaire, die Regierung hat in dem neuen Energiegesetz dafür gesorgt, dass mindestens bei den Überwachungskommissionen einmal eine Plenarsitzung öffentlich gehalten wird. Und das war die erste in Fessenheim.
Fessenheim kennen wir einigermaßen, dich kennen wir nicht unbedingt, das heißt, du warst schon ein paar Mal auf dem Sender hier, ja. Aber in welcher Funktion agierst du gegen Fessenheim, beziehungsweise bist Fessenheim kritisch?
Ich bin Vorsitzende von Alsace Natur, also der Umweltverband, Schwesterorganisation von BUND hier in Freiburg, Regionalverband Südlicher Oberrhein, wo ich 16 Jahre lang gearbeitet habe. Ich bin also 5 Jahre Vorsitzende von Alsace Natur, Haut-Rhin, Département Haut-Rhin. Jetzt bin ich im Vorstand von Alsace Natur Region. Das ist die Grande Région. Und ich vertrete meinen Umweltverband in der Kontrollkommission in Fessenheim. Darüber hinaus bin ich Vizepräsident von ANCLI, von der ANCLI. ANCLI, das ist die Dachorganisation aller Kontrollkommissionen bei alle AKWs in Frankreich.
Das heißt, ein Mann, der sich gut auskennt und vor allen Dingen seit Jahren eingearbeitet ist.
Ja.
Jetzt hat diese KLIS zum ersten Mal öffentlich getagt. Wie lief das Ganze ab? Reibungslos, das heißt, so wie es sein soll?
Ja, die Spannung war schon zu spüren im Saal. Der Bürgermeister Bender pro Fessenheim, ja, pro AKW Fessenheim, hatte begrenzt die Anwesenheit der Leute in Mehrzweckhalle, 400. Allerdings, es war nie so viel, aber das erlebe ich auch bei den Sitzungen in Colmar. Das ist immer die Pro und Contra und dazwischen sind immer Polizei und manchmal, das ist ein bisschen angespannt, aber das ist nicht ausgeartet, ja.
Was soll so eine Sitzung bringen, so eine öffentliche Sitzung? Man kann sich informieren, es wird wohl auch ein bisschen diskutiert werden, aber im Grunde genommen laufen ja viele Sachen auch im Hintergrund ab, sprich zwischen solchen Sitzungen. Und naja gut, die Öffentlichkeit ist zugelassen, sprich die Atomkraftgegner gehen beim ersten Mal begeistert hin und dann lässt meistens sowas nach, sprich die Spannung lässt nach. Oder auch vielleicht staut sich sowas auf. Das, ich meine, was ist zu erwarten?
Das glaube ich nicht. Also für mich, ich bin seit langer Zeit bei dieser Geschichte, bei der Anti-AKW-Bewegung, bei solchen Gremien. In Frankreich beziehungsweise auch in Deutschland zeitlang, jetzt nicht mehr, weil Deutschland also sich entschieden hat für den Ausstieg, aber EG-weit oder weltweit mit der Atomenergie hat man also mit einer Omerta zu tun. Das heißt Omerta, das heißt also Informationen manipulieren. Ja, und dafür zu sorgen, dass im Grunde genommen diese Haltung vertreten wird. Ja, wir haben alles im Griff, weitergehen, es ist nichts passiert. Und leider es ist einige passiert in der Welt, also Tschernobyl unter anderem, Fukushima und andere Sachen auch, in Frankreich auch. Und meine Position war zum Beispiel nicht auf der Regionalebene zu bleiben, sondern agieren auf der Nationalebene. Und da bei der Überwachungsbehörde haben wir viel agiert und es hat sich einiges geändert. Und der Monsieur Chevet, der Präsident von Überwachungsbehörde, hat gesagt, okay, jetzt, das muss öffentlich durchgeführt werden. Der Bedarf an Informationen für die Bevölkerung ist enorm, ja, ist enorm. Und das ist der Anfang. Und das habe ich erlebt, zum Beispiel in Fessenheim am Montag. Also der Bedarf ist enorm. Also der Bürger momentan hat immer auf zweiten Wege erfährt durch Öffentlichkeit, durch ein paar einzelne Personen. Und dann kann der Bürger in der Tat 4 Stunden lang beobachten, wie das funktioniert, welche Information zurückgehalten wird, wie der Betreiber sich versucht, darüber zu äußern. Und noch dazu, das haben wir also verlangt und der Präsident musste das machen. Das heißt, die Bürger, die da sind, es gibt eine Bürgerfrage, also die Bürger können fragen. Ja? Und manchmal ist das, wenn diese Sitzungen geschlossen waren, das war schwierig für die Mitglieder, unter anderem die Umweltverbände, weil wir sind in der Minderheit. Und dann, das ist schwer, uns durchzusetzen. Ja. Jetzt mit der Öffentlichkeit, das ist eine andere Situation, ganz anders. Ja. Und das heißt, selbst der Betreiber wird schwer haben, lang zu reden und nichts zu sagen. Das geht nicht.
Zumindest wenn man nur 4 Stunden zur Verfügung hat, da muss man sich irgendwie knapp fassen. Kann dann in so 4 Stunden alles Mögliche rüberkommen, dass man eben entsprechend fragen kann und da nichts gesagt wird, jetzt ist aber Schluss, weil die Zeit einfach vorbei ist?
Nee. 4 Stunden, das reicht nicht. Und einmal so eine Sitzung im Jahr, das reicht nicht. Ich habe schon also bei meinen Kollegen in Paris und dann bei der Überwachungsbehörde geemailt. Ich habe gesagt, das ist nichts einmal im Jahr, das hat eine Funktion, wenn wir dabei bleiben, einmal im Jahr, das ist eine Funktion von einer Alibi oder Blödsinn. Ja, weil in 4 Stunden mit 8 wichtigen Punkten, du kannst nicht behandeln, nichts, alles behandeln. Und es gibt viele Fragen, die haben keine Antwort bekommen, ja. Und muss man mehrmals solche Sitzungen durchführen und dann nachhaken.
So, Jean-Paul Lacorte. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz aus Freiburg am 30. Juni 2016 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Tava ali o condição.